Ich steige ein in den Text, Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Ich mache das nach der Elberfelder Übersetzung. Das ist eine sehr exakte Übersetzung, manchmal ein bisschen sperrig in der Sprache, aber es hilft mir jetzt für das, was ich sagen will. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, heißt es hier, sie, die Christen, die ersten Christen, und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. In Apostelgeschichte 2, in den ersten 40 Versen, wird das beschrieben, was wir in der, was wir so unter Pfingsten kennen. Leute kamen zusammen, nicht lange nachdem Jesus wieder zurückgegangen ist in den Himmel, das, was an Himmelfahrt gefeiert wird, 10 Tage später ist dann Pfingsten. Leute kamen zusammen und haben gebetet, dass der Heilige Geist kommt, und Gott selbst kam im Heiligen Geist in seine Leute rein, wie immer man sich das irgendwie vorstellen kann, will, muss. Und danach geschehen viele Dinge. Eine Menge Menschen kommen zum Glauben in Jerusalem, einer überschaubar kleinen Stadt. Stellt euch das mal ein bisschen kleiner vor als der Altstadtbereich von Lübeck. Ja, also wir reden jetzt hier nicht von einer gigantischen Metropole, sondern wir reden zu diesem Zeitpunkt von einer überschaubaren Stadt, die damals aber religiöses Zentrum war und Pilgerort für Juden aus der damaligen ganzen Welt, aus römischer Weltsicht zumindest. Es gab eine Menge Leute, die dort hingereist sind, einmal im Leben, oder einige sind auch dort hingereist zum Ende ihres Lebens hin, wenn sie sich das leisten konnten. Also diese Stadt vibrierte immer irgendwie auch so ein bisschen religiös. Und in dieser Stadt bricht Gott etwas Neues auf. Viele Menschen kommen zum Glauben. Die Bibel sagt in den Versen davor, dass ungefähr 3000 Leute an Pfingsten Christen geworden sind. Es war ein Aufbruch, der also auch in den Augen der Christen alles irgendwie verändert hat. Also was macht man jetzt? Wie füllt man das? Sie hatten ja kein Vorbild. Alles, was sie hatten, waren ihre Jahre, die sie mit Jesus unterwegs gewesen waren. Einige richtig dicht an ihm dran, Tag für Tag. Andere hatten ihn mal irgendwo gesehen, mal irgendwo erlebt, haben mal gemerkt, was Jesus da tut an irgendeiner Stelle. Andere Leute kennen Jesus nur vom Hörensagen. Und jetzt fangen sie an und entwerfen Gemeinde. Letztlich ist das immer wieder auch unser Job. Wir sind nicht dazu da, irgendwelche Kirchengeschichtsgeschichten zu verwalten. Unser Job ist nicht, irgendwie über 2000 Jahre Kirchengeschichte angemessen zu wachen und damit irgendwie umzugehen, sondern wir müssen uns immer wieder neu fragen, was will Gott heute von uns? Und natürlich hilft da auch der Blick in die Geschichte. Was haben Christen in anderen Jahrhunderten gelernt von Gott? Was haben sie getan? Wie ist Gott ihnen begegnet? Aber wir kommen da nicht raus, uns immer wieder neu zu fragen, was ist unser Job? Was will Gott von uns heute? Das, was er am Ende gesagt hat, wir mussten neu uns darunter beugen und darüber uns einig werden, uns dem zuwenden, unsere Herzen dem zuwenden, dass Jesus der Herr der Kirche ist und niemand und nichts sonst. Was heißt das? Was heißt das für ein Miteinander, wie wir es jetzt hier kreieren oder wie andere Gemeinden das in der Stadt kreieren oder wie wir es als Gemeinden miteinander in dieser Stadt kreieren? Was heißt das, wenn Jesus der Herr von dem allen ist? Sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Weil sie was Neues starten wollten, weil sie etwas leben wollten, was Ausdruck ist von Gottes Nähe. Weil sie was leben wollten davon, dass Gott gekommen ist nach Jerusalem erstmal. Weil sie das leben wollten, haben sie sich danach ausgestreckt zu sagen, was müssen wir denn jetzt eigentlich wissen? Was sind die Maßstäbe des Reiches Gottes? Und natürlich haben sie sich in erster Linie zu denen umgewandt, die schon ein bisschen länger unterwegs waren. Die waren immerhin schon seit 3 Jahren mit Jesus unterwegs gewesen. Die Apostel oder wie Jesus sie häufig nannte, seine Jünger. Und sie haben zugehört und haben gesagt, erzählt uns doch nochmal von Jesus. Wir wollen doch das jetzt leben. Wir wollen doch jetzt irgendwie dem Gestalt geben und wir wollen ihm doch auch folgen, auch wenn wir ihn jetzt nicht mehr sichtbar vor uns haben. Erzählt doch nochmal. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie verharrten in der Gemeinschaft, im Miteinander. Eine der Geschichten, die wir, glaube ich, als Christen immer wieder neu lernen müssen, ist, dass Christsein alleine Mist ist. Dass das einfach nicht funktioniert. Das geht nicht. Wir können mit noch so guten virtuellen Dingen rechts und links nie ersetzen, dass es Menschen neben uns gibt, mit denen wir gemeinsam auf dem Weg sind. Wir brauchen Leute, die uns helfen, das in unsere Kultur zu übersetzen, was heißt Christsein. Und jeder von uns taugt auf jeden Fall als schlechtes Beispiel und manches von dem, was wir tun, taugt als gutes Beispiel. Wir ringen darum zu sagen, so was heißt das, Christ zu sein im Jahr 2015 in Hamburg und wie sieht das aus? Und da brauchen wir Leute links und rechts, die wir zugucken können und sagen können, okay, so lebst du das. Das inspiriert mich oder an der Stelle schreckt es mich ab oder an der und so weiter. Ne? Wir brauchen ein Miteinander. Wir brauchen auch, dass wir zwischendurch diesen Moment haben, wo wir uns in die Augen gucken und sagen, wir spinnen nicht. Weil die Gefahr groß ist, dass wir irgendwann denken, irgendwie haben wir doch einen an der Waffel. Ja? Also mein Arbeitskollege rechts und links von mir, ne, der glaubt nicht an Jesus und der kommt ja auch irgendwie zurecht. Und mein Klassenkamerad neben mir, der orientiert sich auch ganz anders und es läuft ja auch alles irgendwie. Also irgendwo stehen wir immer in der Gefahr, dass wir uns irgendwann fragen, ist das eigentlich real, was wir machen, dass wir Jesus folgen? Und da gehört es dazu, dass wir zwischendurch mit Leuten zusammen sind, für die das zutiefst real ist. Das hilft. Es hilft enorm. Das hilft wie einem HSV-Fan aus Mailand, wenn er zwischendurch mal nach Hamburg kommt und hier im Stadion sitzt, dass er merkt, doch, dass mit dem HSV, obwohl das ist doch vielleicht gerade ein schlechtes Beispiel ist. Okay, also. Miteinander lebten sie. Sie haben daran festgehalten, heißt es hier. Sie verharrten in der Gemeinschaft. Sie verharrten im Brechen des Brotes. Brechen des Brotes wird in vielen Übersetzungen mit Abendmahl übersetzt und das kann auch richtig viel mit Abendmahl zu tun haben. Im Abendmahl feiern wir ganz viele Sachen. Wir feiern im Abendmahl den neuen Bund. Wir feiern das, was Neues begonnen hat, das, was Neues gestartet ist, das, was Neues in Jesus begonnen hat. Der neue Bund, da könnte man jetzt ganz viel irgendwie nochmal drüber sagen, was das heißt. Jesus sagt, als er das erste Mal das Abendmahl seinen Jüngern austeilt, sagt er, das ist der neue Bund in meinem Blut. Etwas völlig Neues zwischen Gott und Menschen hat begonnen. Wir feiern, dass wir Christi Leib und Christi Blut, dass wir daran Anteil haben, dass Jesus für uns gestorben ist. Es gibt einen Anteil im Abendmahl, da heißt es, dass wir das feiern werden, bis Jesus wiederkommt. Also Christen zelebrieren im Abendmahl, dass es irgendwie sowas wie ein Ziel der Geschichte gibt. Wir müssen nicht das Ding, was wir jetzt haben, in alle Ewigkeiten irgendwie fortsetzen, sondern irgendwann klappt Gott auch nochmal die ganze Zeitschiene zusammen und startet nochmal alles ganz neu. Sie verharrten im Brechen des Brotes. Und sie verharrten in den Gebeten. Also wenn es hier heißt, sie verharrten in den Gebeten, dann meint das die ganze Bandbreite. Die werden schon sowas gehabt haben wie fest formulierte Gebete. Wir kennen in unserer Kultur das Vaterunser. Die Juden, die gläubigen Juden hatten ein paar Psalmen, die sie verhältnismäßig häufig in bestimmten Kontexten gebetet haben. Es gab natürlich irgendwie diese festen Gebete, in denen man sich bewegt hat, die einem auch irgendwie ja helfen zu sagen, was sind eigentlich die Themen, die Gott will, dass wir dafür beten sollen. Dann gab es schlicht und ergreifend das, was das Leben mit sich bringt, all die Sachen, die man dann gebetet hat. Und natürlich gab es die ganze Bandbreite rechts und links auch von Anbetung. Einfach mal Gott zu sagen, dass er toll ist. Dass es so schön ist, dass Gott sich nicht verbirgt, dass Gott sich zeigt, dass Gott sagt, wer er ist und dass er das so Schritt für Schritt hinein senkt in unsere Herzen. Gerade eben haben wir so ein Beispiel gesehen, ne, wo 45.000 Leute mitten in Kairo zusammenstehen und einfach Jesus miteinander rufen und auch das ist irgendwie Gebet. In all dem blieben sie beieinander. Sie verharrten in diesen Sachen. Sie haben an diesen Sachen festgehalten. Und in ihnen hat sich langsam etwas gefestigt, hat sich langsam etwas immer mehr verdichtet von dem, wer Gott ist. Es gab dieses Erlebnis der Gegenwart Gottes. Es gab, dass Gott in ihnen angefangen hat zu wohnen, auch wenn wir das nicht, kein Gespür dafür haben. Wir haben keine Möglichkeiten, Magnetfelder zu spüren. Wir haben keine Möglichkeit, die Gegenwart Gottes zu spüren. Aber natürlich gibt es Auswirkungen von all dem und die waren zu spüren. Und das Erste, was beschrieben wird, ist, es kam aber über jede Seele Furcht. Es kam über jede Seele Furcht. Es gibt in der deutschen Sprache ein wunderschönes Wort, was die Griechen nicht kennen. Das gibt es im Griechischen nicht. Das ist das Wort von der Ehrfurcht. Ich mag dieses Wort, weil bei dem Begriff Furcht alleine muss man jetzt anfangen, was ist der Unterschied zwischen Furcht und Angst und irgendwie sowas. Das wird dann alles super kompliziert. In dem Wort Ehrfurcht steckt das alles ganz prima drin. Die Leute, die zusammen waren, haben langsam begriffen, Schritt für Schritt, dass Gott wirklich Gott ist. Und es gibt etwas in uns, hoffentlich kennen das viele von euch, es gibt etwas in uns, das lernt Schritt für Schritt, dass Gott größer ist, als ich bisher dachte, dass ich kleiner bin, als ich bisher dachte und dass ihm nichts unmöglich ist. Christsein ist ja ein Hineinwachsen in ein immer tiefer werdendes Vertrauen in die Macht Gottes, in die Gestaltungsmöglichkeiten Gottes. Und umso mehr wir uns klar werden, wie groß Gott ist, umso mehr hat das was zu tun mit Ehrfurcht, hat es was damit zu tun, zu sagen, er ist Gott und ich bin es nicht. Nicht mal ansatzweise. Es kam über jede Seele Furcht. Meint das nur die Christen? Meint das auch die Nicht-Christen drumherum, die sich das alles angeguckt haben? Ich glaube, dass es an dieser Stelle erstmal auch die Christen meint, dass es uns meint. Wenn wir keine Idee haben von der Größe Gottes, dann ist Christsein irgendwie blöd, langweilig. Dann ist Christsein irgendwie ganz schön anstrengend, weil Gott dann eigentlich nur so ein philosophisches Konstrukt ist. Wenn wir wissen, dass Gott Gott ist, dann macht es was mit unserem Beten, es macht was mit unserem das Herz öffnen vor Gott. Es bringt uns in Bewegung auf Gott hin zu sagen, hey, ich habe ein Problem. Und weil du der große Problemlöser bist, weil du der bist, der alles in den Händen hält, komme ich jetzt zu dir. Ich glaube, dass ganz viel Gebetslosigkeit, auch ganz viel an Schwierigkeiten, Lust zu haben, Bibel zu lesen, sich auseinanderzusetzen mit dem, was Gott uns sagen will. Ich glaube, dass ganz viel damit zu tun hat, dass der Gott, an dem wir glauben, zu klein ist, zu überschaubar ist, zu eingeschränkt ist in den Möglichkeiten, die wir ihm zusprechen. Es kam über jede Seele Furcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Da waren Leute 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Und nachdem Jesus gestorben war, auferstanden war, in den Himmel gegangen war und sich die übrig gebliebenen Christen in die Augen guckten und sagten, okay, jetzt wollen wir weiter Jesus folgen, was machen wir denn jetzt? Da haben die natürlich auf das zurückgegriffen, was sie wussten. Und was sie wussten war, okay, es gab doch mal diese Situation, da hat uns Jesus losgeschickt. Und als er uns losgeschickt hat, da hat er uns bevollmächtigt, das haben wir ja gerade erlebt, der Heilige Geist ist gekommen, da hat er uns bevollmächtigt, das Reich Gottes zu verkündigen, zu sagen, Gott regiert, darum geht's eigentlich, ne? Also, er hat uns bevollmächtigt, das Reich Gottes zu verkündigen. Jesus hat gesagt, ihr habt die Erlaubnis, den Leuten zu sagen, Gott regiert. Und genau dasselbe tut Gott mit uns. Gott kommt zu uns, guckt uns in die Augen und sagt, ich gebe dir die Erlaubnis, den Leuten zu sagen, Gott regiert. Und damit das nicht irgendwie so eine lächerliche Veranstaltung ist, gebe ich euch Sachen mit, die das zeigen sollen. Was ich euch mitgebe, ist ein unfassbares Vertrauen in die Versorgung Gottes. Jesus sagt, wenn ihr jetzt losgeht, nehmt bloß kein Geld mit. Gott wird euch versorgen. fangt jetzt bloß nicht an, irgendwie euch den Koffer sonst wie voll zu packen. Nein, nein, Gott wird euch versorgen. Und wenn ihr dann in die Orte reinkommt, dann sucht einen Mann des Friedens. Und wenn er euch einlädt, ist gut. Und wenn nicht, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, geht weiter. Es wird andere Leute geben, die wollen das von euch hören, dass Gott regiert. Und dann dort angekommen, treibt Dämonen aus, heilt Kranke, zeigt, dass Gott regiert. Zeigt es den Leuten. Ihr habt es selber auch sehen müssen. Ich, Jesus, schicke euch ja nicht los und sag, macht das mal alles, mal gucken, wie es so läuft, sondern ihr habt bei mir gesehen, dass das so ist. Menschen werden verändert, Biografien werden verändert, Herzen werden verändert. Und jetzt sage ich euch, los geht's. Das ist das, was diese Leute gemacht haben. Jesus ist jetzt in den Himmel aufgefahren, regiert, und die Christen, die sich jetzt hier miteinander versammeln, gucken sich in die Augen und sagen, okay, dann machen wir mal weiter da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir gehen zu den Leuten, sagen, Gott regiert. Wir versuchen uns nicht irgendwie sonst wie wirtschaftlich abzusichern. Wir gehen zu den Leuten, wir beten mit den Kranken, wir treiben Dämonen aus, wir machen das ganze Programm, was wir bis dahin gelernt haben. Das ist normal. Normal, weil es die von Jesus gesetzte Norm in ihrem Leben war. Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Die haben Gemeinschaft gebildet und haben das sehr, sehr wörtlich genommen. Es wird immer wieder in Auslegung zu dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sie Güter und Habe verteilten, je nachdem einer bedürftig war. Also, dass es nicht so sehr darum geht, dass jetzt eine Gruppe, eine Gemeinde, eine Kirche, dann ja wohl vielleicht sowas wie eine Sekte, irgendwie den Leuten sagt, jetzt bringt mal alles Geld zusammen und dann verwalten wir das mal irgendwie so, sondern es ging schlicht und ergreifend darum zu sehen, gibt's Leute, die das, was ich habe, dringender brauchen als ich. Mehr brauchen als ich, und das möchte ich ihnen zuteil werden lassen. Ich möchte nicht, dass einer bedürftig ist. Das ist hier die Formulierung, die verwendet wird. Sie schaffen das irgendwie in ihrem Zusammenhang. Sie schaffen es in ihrem Zusammenhang zu sagen, die Not des anderen ist meine Not. Und die ist mir nicht egal. Und das müssen wir für uns auch übersetzen. Wir haben mit wirtschaftlicher Not manchmal zu tun. Wir haben es ganz häufig mit seelischen Sachen zu tun. Wir haben es manchmal mit Lebenssituationen zu tun, wo Leute in Not sind. Und in all dem ist es immer wieder die Frage, wie schaffen wir es, dass nicht einer bedürftig ist. Darum haben sie gerungen. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel. In Jerusalem war ein Zentralheiligtum, ein großer Tempel zu Ehren Gottes, also des Gottes, den wir auch anbeten. Und in diesem Tempel sind sie offensichtlich jeden Tag zusammen gewesen. Alle? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war einfach schlicht und ergreifend so, da konnte man zusammenkommen. Und einige waren dann da, andere waren nicht da, je nachdem wie Zeit und wie Möglichkeit irgendwie da war. Was ihnen auf jeden Fall zugute kam, war, dass das so klein war. Also wir wohnen ja verhältnismäßig weit auseinander. Also wenn wir so quer durch die Stadt fahren, ist ja auch mal schnell irgendwie eine Dreiviertelstunde vorbei, bevor wir von A nach B gekommen sind. Das war in Jerusalem anders. Wenn man sich in Jerusalem sagte, ich gehe dann mal in den Tempel, dann meinte man tatsächlich gehen und dann meinte man irgendwie innerhalb der nächsten 8 Minuten war man da. Also man redet hier nicht irgendwie von einem gigantischen Umkreis. Also wenn ich mir das so überlege, dann denke ich so, ich glaube, ich hätte überhaupt keine Lust, irgendwie hier jeden Tag Leute zum Gottesdienst zusammen zu karren. Ja, das ist ja schrecklich. Also ihr Ärmsten, ich Ärmster, also wie auch immer, wir Ärmsten, wir so, ne? Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot. Wieder dieses Brotbrechen ist das Abendmahl, meint das was anderes. Auf jeden Fall heißt es danach, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Also die haben nicht nur Abendmahl miteinander gefeiert, sondern offensichtlich haben die ihre Kühlschränke gemeinsam geplündert. Das, finde ich, klingt wieder sehr attraktiv. Also so jeden Abend miteinander nicht alleine essen müssen. Das ist doch schon mal toll. Mit Leuten zusammen Leben teilen. Und darum geht es doch. Also es geht doch nicht darum, dass wir irgendwie nette Gottesdienste miteinander zelebrieren. Das ist doch nur Begleiterscheinung unseres Miteinanders. Das Zentrale ist doch eine ganz andere Frage. Die zentrale Geschichte ist, gelingt es uns, Leben miteinander zu teilen? Schaffen wir das? Und das haben sie offensichtlich mit Jubel geschafft und mit Schlichtheit des Herzens. Die müssen gut gefüllte mit Jubel haben sie und mit Schlichtheit des Herzens. Schlichtheit des Herzens, was ist das eigentlich für eine Formulierung? Ich mag das. Schlichtheit, die waren nicht kompliziert, sagt hier Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Die waren nicht kompliziert. Wenn einer gekommen ist, dann hat man halt den Teller dazugestellt. Wenn man geredet hat, dann ging es um die schlichten Dinge des Reiches Gottes und nicht um irgendwelche komplizierten Fragen. Man kann sich unglaublich kompliziert miteinander über Gott unterhalten. Glaubt's mir, ich habe den Krempel studiert. Aber das hilft keinem auf dem Weg mit Gott. Was hilft, ist, dass wir an den schlichten Fragen irgendwie beieinander bleiben. Mit Schlichtheit des Herzens. Lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Irgendwie gibt es etwas in ihrem Miteinander, das die anderen anmacht. Wo die anderen sagen, die Nichtchristen drumherum sagen, das sind irgendwie schon coole Leute. Irgendwie haben die was. Die sind ja trotzdem noch draußen. Das ist ja das Lustige in dieser Geschichte. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, die haben was, bei denen wollen wir dabei sein, sondern das ist eher so, die haben was, aber für mich ist das nichts. Einige erleben das anders. Der Herr tat täglich hinzu, heißt es hier, die gerettet wurden. Also bei einigen hilft es, dass sie irgendwann mal die Schwelle überschreiten, bei irgendeinem Nachbarn klopfen und sagen, ey, ich krieg das immer mit, wie ihr so jeden Tag hier eure kleine Party zu Hause macht. Ich würde gern auch mit euch hier essen. Ich würde hier auch gern dabei sein. Könnt ihr mir beibringen, wie man betet? Gibt es irgendwas, was ich von euch lernen kann über Gott? Die ganz schlichten Fragen. Und natürlich werden dann auch Leute vor unserer Tür stehen und sagen, ich komme nicht zurecht, ich brauche Hilfe. Und das ist völlig legitim. Lukas beschreibt hier das Leben der ersten Gemeinde. Und das Spannende ist ja, dass er hier nicht etwas beschreibt, wo er sagt, ah, es wäre doch super, wenn das so wäre, sondern das Herausfordernde ist, dass er sagt, so war's. Also er sagt, die haben das wirklich so gelebt. Deswegen fand ich dieses Beispiel aus Ägypten so hilfreich, weil es was zeigt von etwas Gelebtem, was natürlich totale Herausforderung ist. Wie sieht das aus, als Christen zusammenzuleben in dieser Stadt? Wie sieht das aus, als Christen zusammenzuleben hier vor Ort in Bramfeld? Und ich glaube, wir wissen noch nicht 10% der Antwort. Ich glaube, wir sind noch sehr, sehr, sehr am Anfang bei diesen ganzen Fragen. Wir sind ja auch erst seit 100 Jahren als Gemeinde in dieser Stadt und seit einem Jahr jetzt gerade mal hier in Bramfeld. Mal gucken, was Gott uns noch zeigt. Mal sehen, was Gott in uns weckt. Mal sehen, was er in uns hervorbringt. Aber auf jeden Fall hat dieses, was er hervorbringen will, irgendwie was damit zu tun, dass wir uns gegenseitig Dinge beibringen. Wir haben ja nicht mehr die Apostelsituation und nur weil ich irgendwann mal irgendwo von irgendwem zu irgendeinem Pastor ordiniert worden bin, gibt mir das kein Recht zu sagen, dass ich es besser weiß als jemand anders. Also wir verharren in der Lehre der Apostel alle gemeinsam. Wir versuchen miteinander zu teilen, zu sagen, ja wie lebt man denn? Und wie sieht denn Gemeinschaft aus? Wie sieht es denn aus, wenn wir miteinander beten, wenn wir miteinander das Brot brechen? Wie können wir lernen, Gott mehr zu fürchten? Wie können wir lernen, einander zu tragen, einander zu ermutigen, einander zu helfen, den nächsten Schritt im Leben zu tun und nochmal den nächsten Schritt zu tun und nochmal den nächsten Schritt zu tun? Wie können wir einander helfen, dass wir das Ziel erreichen? Ich habe diesen Text lange Jahre bei mir im Büro als Abschrift gedruckt an der Wand hängen gehabt. Weil es was ist, was irgendwie in mir an Sehnsucht anspricht. Ich glaube inzwischen, so über die Jahre hinweg und über das, was ich so sehe, dass eine Gemeinde, die dem entspricht, was hier steht, heute ganz, ganz anders aussehen muss als diese Gemeinde dort. Und auch im Neuen Testament begegnen uns ja nicht nur Gemeinden wie dieses, begegnen uns ganz andere Konstrukte, wie Gemeinde miteinander gelebt wurde. Und auch wir werden nicht entlassen aus der Frage, wie werdet ihr das leben? Wir können nicht einfach sagen, ja, das kopieren wir jetzt. Sondern wir müssen gucken, was will Gott von uns? Und es fängt im Zusammenhang der Apostelgeschichte damit an, dass Gott selber kommt. Pfingsten. Es fängt damit an, dass Gott selber in uns Wohnung nimmt. Wenn wir uns einfach nur zusammensetzen, unsere Köpfe zusammenstecken und sagen, ja, wie wollen wir es denn und wie soll es denn und irgendwie sowas, dann ist das eine Totgeburt. Wenn es nicht von Gott kommt, dann wird es einfach nur anstrengend. Und das ist irgendwie nicht das Ziel. Wir wollen miteinander tatsächlich eine neue Welt leben. Und natürlich wird hier so ein Ziel beschrieben, Gunst beim ganzen Volk. Einige kamen zum Glauben, täglich tat der Herr zu, die gerettet werden sollten. Das Ziel ist letztlich dasselbe. Leute sollen sagen, hey, wie die leben, das ist krass. Und weil es so krass ist und mein Leben sich ändern muss, will ich Teil von denen sein. Also, ich bin fest überzeugt, dass zumindest das allgemeingültig ist, dass es nicht möglich ist, Gemeinde Jesu zu sein und zu brennen für Jesus. Und dass dieses Brennen so eine Niedertemperaturmethode ist, 63 Grad, sondern das Brennen Brennen ist. Aber wie dieses Brennen aussieht, das wird Gott uns erzählen müssen, das wird Gott uns sagen müssen. Möge er es tun, möge er Dinge in uns starten. Ich bete mit uns. Vater, und erstmal wollen wir dir unsere leeren Hände anbefehlen und auch an manchen Stellen so unsere Perspektivlosigkeit, unsere tauben Ohren, dass wir so wenig begreifen von dem, was heute hier und jetzt gefordert ist. Wir befehlen dir das Feuer in unserem Herzen an oder da, wo kein Feuer ist, bitten wir dich, dass du was zündest. Dass du Dinge ins Brennen bekommst für dich. Jesus, wir wollen dir neu sagen, dass wir keine Lust haben, unsere Zeit zu verschwenden. Nicht die Zeit dieser Gemeinde, nicht die Lebenszeit, die uns gegeben ist, sondern Herr, wir bitten dich, dass wir etwas leben können, das groß ist und schön. Dass deine Liebe widerspiegelt in diese Welt und in unsere Familien, in unsere Arbeitsplätze. Herr, wir bitten dich, dass unser Miteinander ein Miteinander der Ermutigung ist. Wir bitten dich, dass keiner in unserer Mitte dauerhaft bedürftig sein muss. Wir bitten dich, dass unser Miteinander eine wirkliche Widerspiegelung deiner Fürsorge ist. Du bist ein liebender Vater. Dir vertrauen wir uns an. Nimm uns an die Hand und lass uns dir mehr und mehr vertrauen. Hilf uns, dass wir uns von dir an die Hand nehmen lassen und Wege gehen, gute Wege gehen. Wenn wir irgendwo Sachen verpasst haben, die du uns gezeigt hast, dann bitten wir dich, dass du sie uns nochmal zeigst. Wenn wir irgendwelche Sachen nicht sehen wollten, die du uns gezeigt hast, dann bitten wir dich, dass du in uns Gehorsam wächst. Dass wir bereit werden, die Sachen zu tun, die wir von dir her tun sollen. Und im Zentrum von all dem bitten wir dich um deine Nähe. Komm in unser Herz. Übernimm unser Innerstes. Wir wollen die Dinge tun, die du durch uns tun willst. Wir wollen die Dinge so sehen, so hören, so denken, so fühlen, wie du das tust. Wir wollen, dass du in uns, mit uns, durch uns in dieser Welt lebst. Wir wollen in deiner Welt leben. Amen.